die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Das Thema Cybersicherheit lässt uns nicht los. Leider auch wegen dem Krieg in der Ukraine natürlich. Heute besprechen wir mit Thomas Schwendener, was der Bund im militärischen und im zivilen Bereich für die Sicherheit der Schweiz plant, macht oder nicht macht. Wegen dem Krieg rüsten jetzt viele Länder auf und so auch die Schweiz. Ich wollte das nicht unbedingt in Frage stellen, aber wird der Cyberraum genügend berücksichtigt? Der betrifft ja eigentlich alle Dimensionen, Land, See und Luft gleichermaßen.
Ja, also wenn man jetzt beide Seiten anschaut, die zivile und die militärische, würde ich sagen, dass man klar sagen kann, auf der zivilen Seite gibt es grossen Nachholbedarf für die Schweiz. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit, NCSC, das hat mittlerweile 40 Leute. Wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, ist das sehr wenig. Auch die Befugnisse sind sehr wenig ausgebaut. Ich glaube, da gibt es wirklich noch etwas zu tun. Wenn man dann den militärischen Bereich anschaut, das ist halt ein bisschen Blackbox. Es ist schwierig zu wissen, was machen die eigentlich genau. Die Frage ist halt, was dort quasi in offensive Fähigkeit, also Hackbacks oder in fremde Systeme eindringen und so weiter, fließt. Das ist eher eine bedrohliche Angelegenheit, würde ich behaupten. Und das muss man kritisch anschauen. Und was da in andere Bereiche fließt, darum ist es schwierig, dort wirklich qualitative Aussagen zu treffen jetzt. Es gibt dann Berichte dazu irgendwann.
Ich habe die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage oder der Viola Amherd gestellt an einem Event, das ich sie getroffen habe. Ich habe sie gefragt, wie die Budgetverteilung sei, wie viel vom Geld tatsächlich in die physische Verteidigung fließt und wie viel Verteidigung vom Cyberraum. Ich habe mir so quasi vorgestellt, dass 95% von der Kohle fließt in Panzer und Flugzeuge und 5% bleibt noch so ein bisschen als Brosamen für die Verteidigung vom Cyberraum übrig. Und sie hat nachher sinngemäß gesagt, ja, das können wir nicht so genau sagen, weil es ist ja überall ein bisschen IT drin und der F-35 sei ein fliegender Computer quasi, hat sie wortwörtlich so gesagt. Und sie hat sich dann nicht auf den Test herausgelassen, wie viel Budget die tatsächlich in die Cyberverteidigung steckt.
Ja, ich glaube, das ist auch schwierig zu sagen, weil momentan ist ein Bericht in Ausarbeitung. Im Parlament gibt es ganz viele Vorstöße, wo es um die Aufrüstung und auch im Cyberraum geht. Also was jetzt Viola Amherd kürzlich auch gesagt hat auf so einem Vorstoß, ist, dass Mittel gegen Cyberbedrohung eine grosse Priorität haben in ihrem Departement. Dass es zwar momentan noch kaum Cyberangriff gebe auf die Schweiz, aber bereits Desinformation und Beeinflussung zugenommen haben. Das hat sie leider nicht ausgeführt, was da konkret gemeint ist. Was wir ja wissen, ist, dass das Kommando Cyber derzeit, das ist jetzt so National- und Ständerat, das wird jetzt aufgebaut, bis, glaube ich, 2024 sollte es dann stehen.
Weiss man, was das Kommando Cyber für eine Aufgabe wird haben? Oder was die jetzt tun haben, konkret?
Ja, das wird wie die Luftwaffe zum Beispiel, wird das den Cyberraum tatsächlich als Kommandostruktur unter sich haben. Das heisst, das Militär wird dort zuständig sein, dann auch zum Beispiel für offensive Cyberaktionen im Auftrag vom Geheimdienst.
Also, dass man andere Computer von Gegnerinnen und Gegnern hackt, sozusagen.
Genau, dass man sie hackt, dass man sie eindringt und so weiter. Das ist bis jetzt vom FUB gemacht worden, vom Dienstleister, vom VBS, wo auch zivile Kunden hat zum Beispiel. Das kommt jetzt näher an die Armee an. Das gibt der Armee mehr Kompetenzen. Gleichzeitig wird sie mit mehr Power im Cyberbereich ausgerüstet. Das heisst, es gibt tatsächlich auch eine offensive Aufrüstung, muss man da zumindest mutmassen, schwer. Da wird jetzt ein grosses Geheimnis gemacht. Ich habe ja im letzten Herbst mit dem Thomas Fankhauser geredet, mit dem Chef vom FUB. Und er hat nicht einmal wollen über die anderen FUB-Abteilungen reden, weil man Rückschlüsse auf diese Abteilung könnte nehmen.
Ist die Armee kompetent genug, um diese Aufgaben zu machen? Oder ist da zuerst eine gewisse Ausbildung, ein gewisses Training nötig?
Ja, da braucht es sicher Fachleute. Also das sind ja komplexe Angriffe. Ich würde eine andere Frage vor allem auch wichtig finden, oder? Es geht darum, dass man da eben offensiv in andere Systeme eindringt. Das ist momentan ein grosser Trend. Allgemeine Aufrüstung im Cyberraum, das ist hochgefährlich. Ich habe diese Woche mit dem Manuel Attug geredet. Das ist ein Gründer von der AG Kritis. Die sind auf kritische Infrastrukturen spezialisiert. Und er hat gesagt, dass das extrem besorgniserregende Entwicklung sehe, weil Es gibt bei so Angriffen zum einen, wenn es eine Aufrüstung gibt, werden natürlich auch die Lücken eher ausgenutzt. Es gibt grössere Angriffe, das heisst, kritische Infrastruktur ist eher bedroht. Aber auch, was man besonders betonen muss, bei so offensiven Aktionen gibt es häufige sogenannte Spillover-Effekte. Das heisst, es werden Systeme außerhalb betroffen von so Angriffen. Da gibt es einige Fälle, wo auch schon verheerende Auswirkungen haben.
Jetzt hast du mir gerade das Stichwort geliefert, kritische Infrastruktur. Das ist echt das, wo man immer sagt, das sei die grosse Gefahr, die wirklich passieren kann, Angriff auf so eine kritische Infrastruktur. Was versteht man genau unter kritischer Infrastruktur?
Ja, also, wenn man es ganz grob sagen will, ist es alles, was essentiell ist für die Versorgung von einer Gesellschaft, wirtschaftlich, politisch, sozial. In der Schweiz sind es 9 Sektoren, die definiert sind. Natürlich Energie und Gesundheit ist sehr wichtig, aber auch die Informationsinfrastruktur oder so Sachen wie das Finanzsystem, weil halt alles über Geld abgewickelt wird.
Also der Leutschenbach. Oder? Also wenn du sagst Information, das ist das SRF-Studio, ist eine kritische Infrastruktur.
Das weiss ich, jetzt müsste ich nachschauen. Es gab vor allem natürlich auch Blaulichtorganisationen, die kommunizieren mit Polizei, Gesundheit und so weiter.
Wenn jetzt über Energie rede, sind in anderen Ländern ja schon Versorgungswerke angegriffen worden, beispielsweise Colonial Pipeline in den Staaten oder die Stromversorgung in der Ukraine, allerdings schon vor dem Krieg. Was wissen wir über die Angriffe?
Also sowohl der Pascal Lamia vom NCSC, den ich geredet habe diese Woche, als auch der Manuel Attug haben gesagt, dass eigentlich die operativen Systeme der kritischen Infrastruktur in den allermeisten Fällen gut gesichert sind. Im Fall von Colonial Pipeline ist das auch der Fall gewesen. Es hat ja grosses Aufsehen gesorgt 2021. Es hat ja wirklich den Notstand ausgerufen worden und es hat Tumult gegeben, Tankstellen und so. Colonial Pipeline ist ein Abrechnungssystem verschlüsselt worden. Die operativen Systeme, die für Versorgung zwingend notwendig sind, wären eigentlich gelaufen. Aber dass sie es nicht können abrechnen, haben sie die abgeschaltet. Im Fall von der Ukraine ist es ein bisschen anders. Da haben wirklich mutmaßlich russische Hacker versucht, physischen Schaden anzurichten an der Stromversorgung. Das ist ihnen nicht gelungen. Man hat 2017 hat es einen Fall gegeben, wo man in Kiew hat müssen, also es zu einem Stromausfall gekommen ist, wo etwa eine Stunde gegangen ist, dann hat man die Kraftwerke wieder aufgestartet. Es gibt ganz wenig Fälle, wo wirklich dokumentiert sind, wo Cyberangriff kritische Infrastruktur physisch beschädigt haben.
Es hat jetzt in Norddeutschland einen Fall gegeben, kürzlich von einem Angriff auf ein Windkraftwerk. Ist das vergleichbar mit den 2 anderen Fällen, die wir jetzt gerade darüber geredet haben?
Also das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, wie vernetzt der Cyberraum ist und wie gefährlich eben die Spillover-Effekte sind. Also es hat am Anfang, am ersten Tag der Invasion, hat ziemlich sicher russische Hacker die Kommunikationsinfrastruktur von der Ukraine lahmlegen. Sie haben dann zentrale Antennen von einem Kommunikationsnetz lahmgelegt wahrscheinlich. Durch das hat es einen Ausfall gegeben von einem Satellitenkommunikationsnetzwerk über einen grossen Teil von Europa. Und die Kraftwerke, es sind glaube ich 5800 Turbinen oder Kraftwerke gewesen, die werden remote über die Kommunikation gesteuert. Das heisst, die haben noch Energie produzieren, aber sie haben nicht mehr aus der Ferne gewartet oder verändert werden. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, was droht, wenn offensive Cyberaktionen normaler werden. Also es gibt häufig solche Effekte, Kollateralschäden, und das ist auch in der Schweiz eine Bedrohung. Also Pascal Lamy hat zum Beispiel gesagt, dass sich die Cyber-Bedrohungslage in der Schweiz nicht zugespitzt hat seit dem Ukraine-Konflikt. Aber dass man auch in der Schweiz natürlich mit Kollateralschäden muss rechnen, wenn jetzt andere Infrastrukturen angegriffen werden.
Das hat mir Viola Amherd auch gesagt in diesem Gespräch, dass in der Schweiz keine Angriffe auf kritische Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bekannt sind. Können wir irgendwie einschätzen, wie gefährdet die kritische Infrastruktur in der Schweiz tatsächlich ist? Sei es eben physisch oder mit Kollateralschäden?
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt die beiden Auskunftspersonen, die da sehr kompetent sind, gesagt, dass die eigentlich schon sehr gut gesichert sind. Aber eben, wenn es so einen Aufrüstungswettbewerb gibt, wo halt da tatsächlich Lücken dann schneller ausgenutzt werden, kann es halt zu, sagen wir, kurzfristigen Ausfällen kommen, theoretisch. Langfristige physische Schäden sind wirklich sehr selten. Es gibt kaum dokumentierte Fälle. Ich glaube, Stuxnet, wo man die iranische Urananreicherungsanlage, mit dem, man rechnet mit 50 Millionen Dollar, wo das kostet hat, die Operation, mitsamt Einschliessen von einem Wissenschaftler und so weiter. Sonst gibt's kaum so Fälle. Und gerade jetzt in Kriegssituationen, wo ja die Armee vor Ort ist, ist das Bombardieren von einem Kraftwerk natürlich viel effizienter und auch, also, schrecklicher. Genau, es sind aber eigentlich Kollateralschäden, die da, wie jetzt im Fall von einem Windkraftwerk, sieht man halt, wie schnell das gehen kann. Das führt aber, ja, höchstwahrscheinlich nicht zu physischen Schäden, oder? Sondern es wird mit dem System wieder müssen aufstarten und die operativen Systeme, wie gesagt, die sind häufig sehr gut gesichert.
Wir haben darüber geredet, jetzt ist das Militär im Investieren in ein Cyberkommando. Längt das, um die Sicherheit von der kritischen Infrastruktur sicherzustellen?
Ja, also ich würde halt wirklich sagen, dass es sinnvoll ist, das NCSC aufzurüsten. Also aufzurüsten im Sinn von, dass sie mehr Befugnis kriegen, mehr Leute überkommen, weil die sind auf also die beobachten die Lage, die analysieren, die warnen, die gehen im Fall von einem Cyberincident vor Ort und beraten und das ist eine wichtige Aufgabe bei der Armee, wo man halt wirklich auch nicht wirklich weiss, was machen die eigentlich. Finde ich das sehr eine schwierige Frage und wie gesagt, also die Leute, mit denen ich geredet habe, die halten jetzt so eine offensive, also die Aufrüstung von offensiven Fähigkeiten für höchst gefährlich. Von dem her ist die Frage, ob es langt, noch schwierig zu beantworten. Ich glaube, man muss halt wirklich einfach sinnvoll werden, das in defensive Fähigkeiten, in Monitoring, Überwachung, Incident Response und so weiter zu investieren.
Aber das NCC ist ja doch relativ schmalbrüstig aufgestellt, kann man sagen. Es sind 40 Leute, die dort arbeiten. Und sie haben ein Budget von rund 11 Millionen zur Verfügung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist nicht wahnsinnig viel Power, die da dahinter steckt.
Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, du hast dich ja mit dem noch beschäftigt. Gibt es denn da jetzt Ideen, dass man das verbessert, dass man da irgendwie etwas dran macht, dass man da vielleicht Fähig oder Befugnis ausbaut vom NCSC?
Ja, es gibt einen Vorstoss und eine Idee vom grünen Nationalrat Gerhard André aus dem Freiburgischen, der sagt, er würde gerne aus dem NCSC das Bundesamt für zivile Cybersecurity machen. Mit dem Argument, dass es nicht unbedingt das Bundesamt wird, sondern einfach, dass das Bundesamt viel mehr Macht und viel mehr Power, viel mehr Gewicht hat und auch viel mehr Budget hat, um die Aufgaben wahrnehmen und die Aufgaben auszubauen. Und der Bundesrat hat auf den Vorstoss geantwortet, dass man es werde prüfen und dass man im Laufe vom Jahr 2022 werde anschauen, wie man weitergeht und ob es allenfalls mehr Ressourcen für das NCSC oder das Staatssekretariat oder das Bundesamt für zivile Cybersicherheit bräuchte.
Ja, dann gebe ich dir gerne die Frage auch zurück. Also, haltest du das für angemessen? Beziehungsweise ist das nicht ein bisschen spät? Das geht in der Schweiz meistens sehr lange in den politischen Prozess, bis so etwas passiert. Und ist das eine gescheite Form, so ein Bundesamt einzurichten?
Also, ob das Bundesamt die richtige Form ist, weiss ich nicht. Aber ich bin also durchaus der Auffassung, dass das NCSC viel mehr Kompetenzen, viel mehr Budget und viel mehr Verantwortung sollte überkommen, um die Verteidigung sicherzustellen von der Schweiz, definitiv. Und in den politischen Prozessen kenne ich mich zu wenig aus, ob es jetzt das Bundesamt oder das Staatssekretariat oder wie man das nennt, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es die nötigen Kompetenzen überkommt. Und das ist ja das, was der André sagt. Und er sagt einfach, das Bundesamt hat viel mehr Power als einfach so eine Organisation, wie sie jetzt die NCSC ist.
Also was ich interessant gefunden habe, was immer auch Thema ist und was er jetzt, glaube ich, auch abgelehnt hat, ist eine Meldepflicht für Cybervorfälle. Das ist wichtig, denke ich, für die Analyse von der Situation. Was haltest du davon? Was sind seine Argumente, warum man keine Meldepflicht einführen sollte?
Sein Argument war, dass es, also er hat gesagt, dass eine Pflicht kontraproduktiv sein könnte, weil man sich nachher wie bevormundet fühlt als Unternehmen, einerseits. Und andererseits müsse nachher ein Angriff definiert werden im Gesetz. Wann ist ein Angriff schwerwiegend genug, dass er muss gemeldet werden und welche Art von Angriffen können sich ein bisschen unter dem Radar durchschleifen, dass sie nicht müssen gemeldet werden, dass sie sehr schwierig umzusetzen. Wichtiger ist, dass es keine Stigmatisierung mehr gibt, dass man schon angegriffen wurde, sondern dass es wie normal wird, wie man, er hat es mit der Covid-Ansteckung verglichen. Wenn jetzt eine Privatperson Covid überkommt und sagt, ja, jetzt bin ich halt mal 5 Tage daheim in Isolation, ist kein Stigma mehr, wenn man Covid überkommt. Und so soll es kein Stigma mehr sein, wenn man angegriffen wird als Unternehmen, von Cyberkriminellen, dass man das offen soll können darüber reden und das ist viel wichtiger und er würde gerne Incentives schaffen, dass es KMU insbesondere motiviert, dass sie Angriffe melden und nachher gesagt, dass sie ein kleines Geschenk bekommen, wenn sie den Angriff melden. Was es für ein Geschenk ist, das hat er offen geglaubt, dass irgendwie ein goldiger Kugelschreiber oder eine Taschenlampe ist oder halt doch irgendwie Steuererleichterungen, das ist völlig offen gelassen.
Ja, ich meine, wenn man es jetzt mit Covid-Infektionen vergleicht, die Schweiz hat teilweise bis zu 30'000 oder sogar noch mehr Infektionen pro Tag gehabt. Das ist zum Glück im Cyberraum noch nicht der Fall, aber es gibt auch mehrere erfolgreiche Angriffe mit Ransomware pro Tag. Für kritische Infrastruktur wird es ja derzeit auch vom Bundesrat abgeklärt, ob die das sollen melden, weil eben für die Analyse von der Situation und für die Warnung von weiteren Betreiber oder Dienstleister kritische Infrastruktur ist das sehr wichtig. Was denkst du dazu? Braucht so eine Meldepflicht, oder?
Ich bin der Meinung, dass eine Meldepflicht sicher würde helfen, ja. Aber ich bin halt auch der Meinung, dass sicher viele Unternehmen ihre Sicherheit noch vernachlässigen. Ich möchte jetzt nicht jemanden mit einem Impfverweiger vergleichen, der ein Patch nicht installiert. Aber es ist doch nicht so letzt, der Vergleich, finde ich. Und ja, die Unternehmen wirklich ihre Sicherheitsmaßnahmen, also die grundlegenden Basissicherheitsmaßnahmen vernachlässigen, wie Browser-Updates nicht installieren oder andere Patches nicht laden. Es gibt einfach so viele unpatchte, bekannte Sicherheitslücken, auch in der Schweiz. Man hat von 100'000 oder über 100'000 offenen kritischen Lücken. Da ist das einfach brutal. Und nachher muss man sich auch nicht wundern, wenn man angegriffen wird. Und auch wenn man bei dem Vergleich bleibt, wenn man geimpft ist, ist die Chance vom schwerwiegenden Verlauf deutlich kleiner. Und wenn man gut gepatcht hat, ist die Chance auf einen erfolgreichen Angriff umso kleiner. Also der Vergleich von, was der andere macht, finde ich gar nicht so an den Haaren herzogen.
Ja, das haut durchaus immer. Man kann auch noch einen anderen Vergleich machen, glaube ich, nämlich den von der Eigenverantwortung. Es ist halt die Frage, wie viele jetzt in so einem föderalistischen Staat wie der Schweiz so an einem Bundesamt würde suchen, dass sie auch einen regulierenden Eingriff, also Sachen vorschreiben. Ich glaube, da wehrt sich die Wirtschaft auch dagegen. Auf der anderen Seite ist es halt so, wenn ein Vorfall passiert, wendet man sich als staatliche Stelle, als NCSC, und lässt sich helfen dann. Ich glaube, das ist die grosse Debatte, die kommen muss, ist, wie stark reguliert man das, wie stark gibt's nationale Regeln dafür, in welchem Bereich und so weiter. Ich halte es für eine wichtige Debatte, und man muss führen in absehbarer Zeit, weil das wird sich weiter zuspitzen. Die ganzen Ransomware-Banden, die professionalisieren sich weiterhin, die haben riesige Budgets. Jetzt wird es im Cyberraum auch nochmal von staatlicher Seite sich zuspitzen. Das ist ganz, ganz dringend, dass man da Debatten zumindest darüber führt, was man da machen kann.
Ja, und wenn wir eins aus dieser Pandemie gelernt haben, ist, dass die Eigenverantwortung nicht funktioniert.
Das würde ich auch unterstützen, die Einschätzung. Ja.
Und so glaube ich, dass halt mal, dass man den Unternehmen einfach auch bei Verteidigung gegen Cyberangriff, dass die Eigenverantwortung auch dort nicht wird länger, sondern dass man da gewisse staatliche Regulierung eine Regulierung nicht umkommt, um die Sicherheit vom Land sicherzustellen. Zumindest halt, was die kritische Infrastruktur angeht oder bei den Unternehmen, die für die kritische Infrastruktur zuständig sind, bei einem KMU, wo irgendwelche Schrauben herstellt, ist das ja noch wie egal oder weniger wichtig. Aber wenn jemand für die Energieversorgung oder für die Gesundheitsversorgung oder für die Informationsversorgung, wie man gesagt hat, zuständig ist, der braucht es halt doch eine gewisse staatliche Regulierung und auch eine Meldepflicht, definitiv.
Da bin ich deiner Meinung. Ich würde sagen, eben, es braucht einfach Debatten darüber, welche Bereiche das sind, was man genau vorschreiben will oder kann, wie das dann politisch durchgesetzt werden soll und so weiter. Das ist sicher eine offene Debatte, die man führen muss.
Wir haben die Debatte lanciert und wir sind gespannt auf eure Meinung, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.